Ja, wir einsteigen mit einem Bild. Wem sagt IKEA was? Und es soll keine Werbung sein. Und eigentlich ist es so, dass sehr viele von uns schon in irgendeiner Form Mitarbeiter von IKEA waren. Nicht? IKEA lagert bestimmte Aufgaben aus und vor allem den Teil des Zusammenbaus von Möbeln, was sonst einmal woanders in Werken passiert, das passiert dann durch unsere Hände in Häusern. Und so ist es oft so, dass wir die Möbel dann selber zusammenbauen. Und wer kennt den Gedanken nicht? Ich weiß schon, wie es geht, oder? Das ist doch ganz klar. Das liegt da auf der Hand. Völlig einsichtig, kein Problem. Aber wie waren dann die Erfahrungen damit? Wie sind die Erfahrungen damit? Also ich bin manchmal auch begeisterter Nichtleser von Handbüchern gewesen, nicht? Und das hat so seine Tücken. Es geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber irgendwann merkt man, es passt ganz einfach nicht mehr. Irgendwo steht was vor, was man nicht mehr wegschneiden kann oder sollte, nicht? Irgendwo fällt ein Schrauben, die man reindrehen will, ist auf einmal viel zu kurz. Und dabei hat alles so glas ausgeschaut. Dann kommt man drauf, dass man Schrauben woanders reindreht, als die dann viel zu lang ist. Auf jeden Fall, man merkt, es passt nicht mehr. Und je später man das entdeckt, desto unangenehmer ist es, weil das ganz einfach unsere Zeit verdreifacht. Nicht? Dreimal, nicht? Einmal richtig zusammenbauen gegen einmal falsch zusammenbauen, einmal falsch auseinandernehmen und dann vielleicht richtig zusammenbauen. Also wir bekommen dann einen Faktor bis zu 1:3, nicht? Und so kann es schon sein, dass so, selbst so ein Schrankerl schwer zum Zusammenbauen ist und ohne Plan ist man planlos. Ne? Ohne Plan ist man planlos. Da ist die Frage, was ist denn der wichtigste Bestandteil nach dem Material? Der Plan, nicht? Der Plan, der Bauplan. Und es ist die Frage natürlich, wer hat den Bauplan gemacht? Der Konstrukteur, der Erzeuger, der Schöpfer. Und das ist für mich so ein Bild für unser Leben, für unser Lebenshaus, wo wir uns schon die Frage stellen müssen, ist es denn leichter zu bauen als ein IKEA-Schrank, für den man schon einen Bauplan braucht, wo wir vielleicht in der Idee dann sind, dass wir ja für unser Leben eigentlich ziemlich einen Bauplan brauchen würden. Ne? Und der Titel meiner Predigt ist Gottes Plan aus Liebe. Der Plan Gottes ist im Zentrum zusammengehalten, konstruiert, verbunden durch einen Überbegriff. Und dieser Überbegriff ist die Liebe. Und ich merke das 1. Mose 1,27 den sehr bekannten Vers lesen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du der Schöpfer bist, der Konstrukteur, der den Bauplan gemacht hat und auch das Material. Dass du der Wissende bist, Herr, und ich bete, dass du uns heute ganz einfach wieder eine Perspektive mitteilen kannst von dem, was du dir mit unserem Leben vorgestellt hast. Amen. Es ist mir ganz neu wichtig geworden, was das denn bedeutet, zum Bilde Gottes geschaffen. Das ist ja nicht nur damals passiert und dann war es aus, oder? Ist uns, dir und mir bewusst, dass du zum Bilde Gottes geschaffen bist, souverän durch Gott? Dass das nicht ganz einfach irgendeine Reduplikation von Adam und Eva ist, wenn wir es aus der Bibel so nehmen wollen, aus Gottes Wort. Etwas, was inzwischen die Gentechnik festgestellt hat über die Genforschung, dass ungefähr vor 6.000 Jahren das erste Menschenpaar, so 6.000 bis 10.000 Jahre, grenzt das die Wissenschaft ein, dass wir alle, so wie wir da sind, von Australien über Südamerika, Nordamerika, Europa und wo wir alle herkommen, wirklich von einem Elternpaar abstammen. Das ist genetisch gesichert. Können wir uns das vorstellen, dass du und ich wunderbar geschaffen zum Bilde Gottes sind, ausgestattet mit den Fähigkeiten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber nicht nur mit diesen Fähigkeiten der Gemeinschaft, sondern auch mit seinen Wesenszügen ausgestattet, die Gottes Wesen widerspiegeln sollen. Und aus dem leitet sich etwas ab. Wir sind unvorstellbar wertvoll. Was hilft es dem Mensch, die Welt zu gewinnen, wenn er Schaden nimmt an seiner Seele? Die ganze Welt ist es nicht wert. Die ganze Welt ist nicht so viel wert wie eine Person. Dass wir die Krone der Schöpfung sein dürfen in Gottes Gegenwart, dass Gott über diese Schöpfung gesagt hat, nämlich die Schöpfung des Menschen, es war und ist sehr gut. Gottes Ebenbild, Gottes Gegenüber und seine Idee war Gemeinschaft in Liebe. Damals, in Eden schon. Und alles, was wir heute an Liebe wahrnehmen können, ist ein Teil von Gottes Ebenbildlichkeit. Wenn die aus uns verschwindet, dann bleibt nichts mehr davon übrig, außer Finsternis. Was können wir jetzt schon zu diesem Zeitpunkt davon ableiten? Von diesem Wert, den du hast, den dein Nächster hat, den dein Gegenüber hat. Was kann ich für mich daraus ableiten? Eine Challenge. Jesu Worte sagen, wer seinen Bruder zürnt, wer zu ihm sagt, du Narr, was sagt es zum Umgang miteinander mit unseren Menschen, mit unseren Mitmenschen? Knapp nachdem ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich schon gemerkt, was für eine Challenge das ist, mit meinem Nächsten umzugehen. Nur aus diesem Aspekt, außer wie wertvoll mein Gegenüber ist. Weil wir immer in der Gefahr sind, mit allem, was wir tun, wenn wir ein bisschen aufgeregt sind, diesen Wert runterzudrücken. Dass wir einen anderen kleiner machen, indem wir uns größer machen. Und Jesu Worte führen uns zu diesem Wert zurück, den gleich am Anfang dieser Vers zur Gottes Ebenbildlichkeit sagt, achte deinen Nächsten höher als dich selbst, dass wir bedingungslosen Respekt dem Nächsten gegenüber, ganz egal was er tut und wie er ausschaut, eigentlich schuldig sind. Nicht weil er so gut ist, sondern weil es Gottes Ebenbild ist, sein Gegenüber. So ermutigt uns das Wort, den Nächsten höher zu achten als sich selbst, weil ganz einfach jeder Einzelne von uns und jeder, der draußen umeinander läuft, zunächst einmal zu Gottes Ebenbild geschaffen ist. Ganz egal einmal, was da passiert und was er tut. So, als erstes und diese Überschrift zum ersten Punkt habe ich gesagt, zum Bilde Gottes geschaffen. Das Zweite, was aus dem hervorgeht, zur Gemeinschaft geschaffen, in dem Teil als Mann und Frau. Es ist das Bild der innigsten Gemeinschaft, jemanden nicht nur als Gleichwertigen gegenüber zu haben, sondern wie es dann drinnen steht in 1. Mose 2,24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist ganz einfach das Bild einer Ehe, das Bild einer Verbindung des Menschen mit Geist, Seele und Leib. Eine Verbindung, die ganz einfach ein Spiegelbild dessen sein soll, was dann als Bild für Jesus und die Gemeinde gilt, wo ganz einfach Gott zeigen will, dass wir zu einem Gegenüber, dass wir zu einem, zur Liebe, dass wir zu einer Gemeinschaft geschaffen sind. Und es soll ein Schatten der Gemeinschaft im Himmel mit Gott sein. Und so haben wir eigentlich diese Verbindung im Wort auch schon drinnen im Neuen Testament. Er in uns und wir in ihm, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Okay? Also eine Verbindung, die ganz einfach über das Irdische hinausgeht. Und das lesen wir in Kolosser 1,27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und 1. Johannes 4,13 schlägt in die gleiche Kerbe, wenn er schreibt, hierin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Das heißt, die Wohnung des Geistes Gottes in uns ist ganz einfach dann die nächste Qualität von Gemeinschaft, die über die irdische Gemeinschaft hinausgeht. Eine Gemeinschaft, nach der sich jeder Mensch sehnt, nämlich dieser ganz engen Gemeinschaft, wo ganz einfach nichts mehr aufzutrennen ist und die auch beständig ist. Und so sehen wir auch, dass Jesus sagt, dass im Himmel kein Heiraten mehr sein wird. Es wird eine Gemeinschaft geben, die unsere irdische Gemeinschaft bei Weitem übersteigt. Wir werden im Himmel eins sein, wie wir das uns überhaupt nicht vorstellen können. Wir werden mit Jesus nahe sein, wie wir es uns nicht vorstellen können. Wir werden tatsächlich in unserem Sein gegenseitig so durchdrungen sein, sodass wir hier in der Ehe, in der Gemeinschaft von Mann und Frau, aber auch schon in der Gemeinschaft mit Christus, ein Bild einer allumfassenden, liebevollen Verbindung sehen dürfen. Was dürfen wir davon ableiten? Was heißt es, dass wir mit allen, die im Himmel sind, eine völlige, enge, tiefe, liebevolle Verbindung haben werden? Der Kernbegriff drin ist Vergebung. Wenn wir denn in alle Ewigkeit eng verbunden sein werden, dann stell dir vor, du musst mit einem verhassten Menschen in einem Raum für ewig sein. Da muss einer weg, oder? Daher ist es ganz wichtig, das zu bedenken und Frieden zu machen und zu vergeben, solange es noch geht. Weil drüben wird es nicht mehr gehen. Und dann hast du ein Problem, oder? Stell dir einmal vor, du musst mit einem Schwerverbrecher auf Nacht unter einer Decke stecken. Das fühlt sich ein bisschen grauselig an, oder? Oder mit einem verhassten Menschen. Nachdem die Verbindung im Himmel noch enger sein wird, als das, dass man eine Nacht unter einer Decke verbringt, muss ich ganz ehrlich sagen, schaut mal, dass wir es hinkriegen, solange es noch geht. Als drittes, was für mich noch gewaltiger ist, ist vor Grundlegung der Welt geplant. Wir sind nicht irgendein Zufall des Kosmos. Man könnte fast sagen, ein kosmischer Unfall, nicht? So wie das manche behaupten. Wir sind, wie Epheser 1,4 sagt, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Heilig, tadellos vor ihm in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Christus, durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Lassen wir das einmal so auf der Zunge zergehen, dass du ein Gedanke Gottes ist, der von Ewigkeit her vorbereitet ist. Einzigartig in Zeit und Raum. Es gibt weder hier, noch in der Vergangenheit, noch in der Zukunft jemanden, der in irgendeiner Art mit dir ähnlich ist. Einzigartig. Eine Idee Gottes im Detail geplant. Von Ewigkeit kein Zufallsprodukt. Und ich finde es schon gewaltig, dass David im Psalm 139 das auf den Punkt bringt, wenn er sagt, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Der Psalm 139. Im Übrigen zum Genießen zwischendurch. Immer wieder einmal zu lesen. Jeden Morgen, wenn ich in mein Whirlpool steige, kommt der Gedanke, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, wenn ich so ins warme Wasser reinkomme. Da merke ich, ich spüre ganz einfach momentan eine Berührung von allen Seiten. Und dieser Vers vom Psalm 139 ist da als Bild, wie Christus uns ganz einfach umgibt und umschließt und in seiner Liebe einbettet. Und ich erlebe es dann mit 36 oder 37 Grad, je nachdem, ob Sommer oder Winter, erlebe ich das in wunderbarer Art und Weise. Von allen Seiten umgeben. David sieht Gottes ewigen Plan und bewundert sein liebevolles Werk, indem er sagt, du bist wunderbar gemacht. Also das kann schon was sagen, wenn dir irgendwer einmal dumm kommt, oder? Wenn irgendwer dich einmal versucht runterzudrücken und deinen Wert zu schmälern, dass du wissen darfst, dass du von Gott von Ewigkeit geplant bist, dass du geliebt bist, dass du berufen bist zum Sohn, dass du ewiges Leben hast in Christus. Dass das die Zielsetzung für dein Leben ist. Also wenn es uns manchmal ein bisschen abdruckt, nicht? Dann haben wir da einiges an Munition, das wir dagegen schießen können. Mir bricht wieder der Soldat durch. Ich bin ganz einfach begeistert davon, oder? Ich bin begeistert von Gottes wunderbaren Plan in Liebe. Eine Liebe, die uns auserwählt hat, dass wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Und jetzt kommt was, das ist ja unfassbar. Jesus und der Vater können durch Menschen sichtbar werden. Lass dir das nur einmal auf der Zunge zergehen. Jesus und der Vater können durch dich und mich sichtbar werden. Ist dir das schon mal so richtig bewusst gewesen? Da möchte uns schon was abdrucken, oder? Da möchte schon einer daherkommen und sagen, hey Alter, das geht ja überhaupt nicht, oder? Meine Hilfskonstruktion dort ist immer der brennende Dornbusch, gell? Ist überhaupt nur Dornen und Stacheln, an denen man sie reißen kann, aber es ist ein Feuer drinnen, das nicht von mir ist und das am Brennen ist. Wie Mose dann hingeht und schaut und denkt, das ist aber komisch, nicht? Also wir sind durch Gottes Gnade und Liebe in der Lage, so komisch zu sein. Der Menschensohn als erstes Abbild des Vaters, so sagt in Johannes 14, Vers 9, Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeig mir den Vater. Diese Gottesebenbildlichkeit kommt da zum Ausdruck, was wir im 1. Mose sehen. Dass Gott sichtbar werden kann durch Menschen, dass Jesus das Vorbild ist, dass der Vater sichtbar geworden ist und in Christus du, dass in Christus ich die Möglichkeit habe, dass Christus durch mich sichtbar wird, dass er sie in seinem Wesen offenbaren kann und das Wirken des Vaters offenbaren kann. Das muss einmal sacken, oder? Wenn du draußen auf der Straße gehst, geht ein sichtbares Abbild Gottes auf der Straße. Ich sage das in Demut jetzt. Und wie schaut es aus nach 2. Korinther 3, Vers 3? Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln im Herzen. Paulus nimmt ein zweites Bild, indem er uns als Brief, als Botschaft, als Nachricht zeigt. Und da drinnen ist jetzt ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, den wir überhaupt nicht vergessen dürfen. Der Heilige Geist zeigt in uns durch die Zubereitung Jesu den Vater. Und da sagt Paulus, wir haben gearbeitet dran. Dieses Bild Christi in uns muss erst einmal freigesetzt werden. Das muss irgendwo aus diesem, könnte man jetzt das Bild nehmen, eines Bildhauers mit einem Steinblock, dass der Bildhauer die Konturen ausarbeitet. Und das passiert in der Gemeinde. Das ist die Arbeit, wo drinnen steht, dass wir zubereitet werden sollen zum Werk des Dienstes. Das passiert in der Gemeinde. Das passiert im Miteinander, das passiert in der persönlichen Interaktion. Und so dankbar ich jetzt für einen Livestream bin, der gedacht ist für Menschen, die uns kennenlernen wollen oder für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, aus gesundheitlichen Gründen hierher zu kommen. Aber er ist kein Ersatz für die Interaktion, die wir brauchen im Hauskreis, die wir brauchen in der Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, weil es Dienst ist. Ich kann vor dem Fernseher, ich kann vor dem Bildschirm ganz einfach kein Werk des Dienstes tun und dazu auch nicht zubereitet werden. Völlig unmöglich. Gemeinschaft ist ein zentrales Anliegen Gottes von der Schöpfungsidee weg, wo wir als Mann und Frau gebildet worden sind, bis zur Gemeinschaft untereinander und das Geheimnis der Gemeinde. So sagt es auch Jesus, ist das Geheimnis, ist die Gemeinde, diese Gemeinschaft, dieser Ort der Zubereitung zum Werk des Dienstes. Das war Gottes Geheimnis im Alten Testament, die Gemeinschaft der Heiligen, die Versammlung, die Dienste in der Gemeinde und nur da werden Briefe Christi geschrieben. Weil wir es ganz einfach auch da aushalten müssen, dass der eine unter Umständen das Werkzeug für den anderen ist, dass aus diesem formlosen Klotz irgendwo wieder was wegkommt, was nicht dazugehört. Das können wir draußen am Bildschirm abschalten. In der Gemeinde ist es schwieriger. Da müssen wir tatsächlich näher kommen. Ein Schreiben Christi auf unsere Herzen, das andere lesen können, dass wir Herzensmenschen werden und sind, dass unser Herz wahrgenommen wird. Und das ist das, wo die Bibel tatsächlich als Offenbarung Gottes das technische Handbuch für den Menschen wird. Gottes Wort und Geist. Wo der Geist Gottes sprechen kann. Wo der Geist Gottes hier und heute sagen kann, was er für dich am Herzen hat. Das, was in der Bibel wunderbar ist, dass die Bibel alle Lebensfragen klärt. Nicht nur die generelle Berufung, sondern das Woher. Von Gott, durch Gott aus Ewigkeit, das Wohin. Eine ewige Gemeinschaft mit Gott geplant. Und nicht nach dem Tod ist alles aus. So hat jemand einmal gesagt, wenn mit dem Tod alles aus wäre, dann wäre geboren werden das Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird. Dann gingen alle frei aus, die die grausigsten Sachen auf dieser Welt gemacht haben. Gingen alle frei aus, weil noch ist ja wurscht. Ich kann dort tun, was ich will, weil ist sowieso alles egal. Wir spüren drinnen in uns, dass das ganz einfach eine Ungerechtigkeit wäre, das ja unerträglich ist, oder? Aber Gottes Wort sagt was anderes. Nach dem Tod ist nicht alles aus, sondern es gibt ewiges Leben, mit oder ohne Gott. Und die Freiwilligkeit da dazwischendrin sagt, dass ich die Ewigkeiten mit Gott nicht verbringen muss, wenn er nicht will. Auch das ist Liebe. Liebe respektiert, dass der andere mich nicht will. Liebe zwingt mich nicht dazu, dass der andere unbedingt bei mir sein muss. Das ist das, was manche nicht verstehen, wenn sie sagen, wie kann ein lebender Gott jemanden in die Hölle schicken? Was ist Hölle? Hölle ist Abwesenheit von Gott. Hölle ist der Platz, wo Gott nicht mehr existent sein wird oder Gottes Ferne in Ewigkeit, aber ein Ort, den sich jeder selber aussucht, der sagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Das ist Liebe. Abgesehen davon, wie wir schon gesagt haben, wir halten es ja mit einem Menschen, den wir nicht mögen, keine Nacht unter einer Decke aus, oder? So haben wir nicht nur die Fragen beantwortet über das Woher und das Wohin, sondern auch über das Wozu, dass wir als Gottes gegenüber zur ewigen Gemeinschaft und zum Bilde Gottes geschaffen sind. Freiwillig und nie gezwungen. Wie Markus 3,14 schon sagt, und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass er sie aussendete zu predigen, oder? Da steht was vorher. Dass sie bei ihm sein sollten. Das müssen wir uns als Fleißige immer wieder einmal vergegenwärtigen. Man kann so viel tun, nicht? Und ich bin eher ein Mann der Tat. Ich bin schnell einmal unterwegs, irgendwas zu tun. Also ich sage ganz ehrlich, wenn was schnell gehen soll, dann haut das hin. Die Gefahr ist quick and dirty. Das Dirty muss ich dann ersetzen durch eine Person, die das schöner machen kann. Gell? Also es ist normalerweise so, dass wenn ich mit Quick halbwegs dran bin, ich wissen muss, wann der Zeitpunkt kommt, wo es Dirty anfängt. Nicht? Und da muss dann wer kommen, der ganz genau ist und der das sauber macht und das schön macht. Und da haben wir Leute in unserer Gemeinde, die da wirklich sorgsam, sorgfältig und perfekt die Sachen machen können. Die Ergänzung ganz einfach, die wir sein dürfen. Gell? Und das ist ganz schlimm, wenn ich die Ergänzung dann nicht finde. Preis dem Herrn, aber irgendwie gelingt es dann immer wieder. Dass sie bei ihm sein sollten. Das heißt zu uns ganz einfach, dass wir Special Time mit dem Schöpfer brauchen, suchen müssen. Ich rede mir das selber. Dass ich da in der Gefahr bin, immer wieder zu wenig Zeit dazu zu übrigen, weil es ist ja voll so viel zum Tun und außerdem, das manchmal macht das Spaß auch. Gell? Also. Der Mensch lebt durch liebevolle Gemeinschaft. Aus dem, was wir bisher gehört haben, leitet sie ja ab, von der Wiege bis zur Bahre. Es benötigt Gemeinschaft, um zu leben und zu überleben. Der Mensch ist von der Geburt aus zur Abhängigkeit geschaffen. Wenn wir uns Lauftiere anschauen, Kühe, Antilopen, Pferde und sonst was, was so draußen umeinander rennt, dann können wir feststellen, dass diese Tiere und die Gnus draußen ihre Jungen kriegen können, fast während die Herde läuft. Und das Kleine ist in der Lage, bereits ein paar Minuten nach der Geburt mit der Herde mitzulaufen. Das schaut beim Menschen etwas anders aus. Ein kleines bisschen, gell? Das heißt, wir sind von unserer Konzeption her von Anfang an zur liebevollen Gemeinschaft geschaffen und zu einer gegenseitigen Abhängigkeit. Einer gegenseitigen Abhängigkeit. Es braucht das kleine Kind die liebevolle Zuwendung und es gibt ganz einfach da ein Band zwischen Kind und Mutter, zwischen Kind und Eltern, das dem dient, dass in Gemeinschaft, in Geborgenheit, im Austausch von unmittelbarer Körperwärme das passiert. Und das tut beiden gut. Ich kann mich noch gut erinnern, wie lustig das war, wenn so unsere Kinder da so, auf, wie sie noch klein waren, so auf unserem Bauch gegangen sind. Und in der Badewanne haben wir auch immer wieder das gehabt, wenn wir da mal gemeinsam gebadet und dann sind die kleinen Frösche so auf meinem Bauch drauf gelegen und haben sie zappelt, nicht? Das ist ein voller Hit, ich kann euch das sagen. Wer es noch nicht ausprobiert hat mit den Kindern, nachahmenswert. Voll cool. Wir brauchen diese Zuwendung. Wir genießen diese Zuwendung. Und doch hat es grausame Experimente mit Babys gegeben, die Nahrung und Wärme hatten, aber keine Zuwendung. Diese Isolation hat sie getötet. Es ist lebensnotwendig. Und es wird dann zu einem lebenslänglichen Schulungsprozess, weil das fängt ja sehr klein an. Zuerst einmal wird das Kind komplett von den Eltern versorgt, bis es zum Rennen anfängt. Und dann fängt auf einmal das Kind schon die Eltern zu erziehen an. Nicht? Indem sie in der Fürsorge immer mehr aufpassen müssen, die Ladeln unten dann zu verrammeln, dass sie nicht mehr rein können und so weiter. Ihnen Grenzen setzen, schauen, dass sie nicht auf dem Herd aufgreifen und so weiter. Das Kind fängt immer mehr in ihren Wirkungsbereich hineinzuwirken, an, hinein bis zur Pubertät, wo das Kind dann sagt, hör zu, jetzt kannst du mal aufhüpfen, mir interessiert das nicht mehr. Und wir in liebevoller Art und Weise gezwungen sind, das Kind mehr zu lieben und anzunehmen, als wir was manchmal tun können mit Worten. Ne? Geduld zu üben. Und dann bekommen die Kinder wieder Kinder, es fängt wieder von vorne an und wir werden älter. Und irgendwann, so sagt der alte Sprichwort, werden die Alten wieder zu Kindern, werden Pflegebedürftig, müssen versorgt werden bis hin. Und da ist unsere Technik manchmal auch durch die Medizin so stark, dass wir tatsächlich Menschen so am Leben erhalten können, dass die Lebensqualität auf Null sinkt und sie wieder wie kleine Kinder ganz einfach versorgt werden müssen. Das heißt, dieser Kreislauf, aber es ändert nichts daran, dass diese notwendige Versorgung, Beziehung, Verbindung immer da ist. Und darum war auch in Covid eine der größten Grausamkeiten, dass die alten Leute in Einzelhaft einsam sterben mussten und keiner sie begleiten durfte. Das ist grauenhaft, grauenhaft. Das ist nicht nur den Kindern passiert, das ist nicht den Alten passiert, das ist zum Teil den Kindern dann auch passiert. Und das ist was, was einen Schaden hervorruft. So ist es ein lebenslanger Schulungsprozess und dieser Wunsch nach Gemeinschaft hat sich auch in der Literatur abgebildet. Defoe mit Robinson Crusoe beschreibt die Geschichte eines Menschen, der Abenteuer sucht, der Schiffbruch erlebt, der ums Überleben kämpft. Und wo man so richtig ausspürt, wie schlimm es für einen Menschen ist, wenn er einsam ist. Wenn er auf sich geworfen, auf einer einsamen Insel alleine ist, wo er mit sich selbst zu reden anfängt, wo er verschiedenste Hilfsmittel versucht, um ein Gegenüber zu bekommen, sucht noch einen Gegenüber und rettet schlussendlich ein Opfer der Kannibalen, die immer wieder auf seine Insel kommen und die er fürchtet und den er dann Freitag nennt. Und dann kommt er durch Gemeinschaft wieder zur Ruhe. Dieser Hunger nach Gemeinschaft, dieser Hunger nach innigem Beisammensein, nach Austausch, nach ja, ganz einfach beieinander sein. Und Gemeinschaft ist schon da, wenn ich ein Buch lese und das Kind spielt daneben und baut einen Traktor und schaut hier und dort her und merkt, dass es da ist. Wir müssen uns nicht immer gegenseitig bespaßen. Ist auch anstrengend. Es reicht oft wirklich in einem Raum drinnen zu sein, ganz einfach das Gefühl dieser Bindung zu haben, ich bin geborgen, ich bin geschützt, es ist jemand da. Und es reicht auch in der Entwicklung in der Gemeinde, wenn jemand weiß, wenn was passiert, dann kann ich mich auf den verlassen. Wenn ich eine Sicherung habe, wenn ich einmal einen Weg gehen muss, der mir noch neu ist, dass ich weiß, der steht hinter mir. Der holt das Seil, wenn ich ausrutsche. Da können Leute weit steigen am Berg und große Dinge raufklettern, wenn sie wissen, da ist einer, der holt mir am Sicherungsseil, wenn ich ausrutsche, dann wäre ich gefangen. Wenn das nicht da voll ist, dann wird man keine Schritte tun. Daher ist es für uns auch in der Gemeinschaft und in dem Zubereiten zum Werk des Dienstes so wichtig, dass wir gegenseitig in jeder Ebene unseren Nächsten eine Sicherung geben, eine Sicherheit geben. In der Gemeinschaft eine Verbundenheit zeigen, damit man ganz einfach das Gefühl hat, wenn was passiert, bin ich nicht allein. Und da ist drinnen eingebettet jetzt, und zwischen dem ersten Vers, den ich gelesen habe, und heute liegt ja der Sündenfall drinnen, ich setze ihn ganz einfach einmal voraus, dass wir wissen, es war ein tragisches Geschehen, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, es war ein notwendiges Geschehen, weil Adam und Eva bis zu diesem Zeitpunkt in quasi erzwungener Gemeinschaft mit Gott zwar unschuldig, aber ein Stück weit da nicht weit vom Roboter entfernt waren, die auf das geworfen waren, dass sie die Gemeinschaft haben mussten. Und Gott wollte eine freiwillige Gemeinschaft. Gott wollte, Liebe ist nur etwas, was freiwillig passieren kann. Liebe ist nicht etwas, was ich einen aufdrücken kann. Ich kann einen Roboter zwingen zum Leben. Ich programmiere mir Zahlen ein, dass er immer das tun muss, was ich will. Ist das Liebe? Also nicht wirklich. Und so ist diese Erlösung ein Geschenk, wo wir die Möglichkeit jetzt der Rückkehr haben, die viel schöner ist. Eigentlich, wenn man es bis zum Ende denkt, als die Situation im Paradies und die Gott wertvoll ist, weil jeder Einzelne, der sie rufen lässt und der sie zu diesem Weg retour einladen lässt, ist ein wunderbares Geschenk. Das Christus sich selber durch sein Blut erkauft hat, wie wir in Epheser 2,12 lesen, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, von den Bundesschlüssen, der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber ist in Christus Jesus seid ihr, die ihr ernst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. In Liebe zurückgeführt, die Chance zu einer liebevollen Gemeinschaft. Und was sehen wir heute beim Menschen ohne Gott? Ausgeschlossen vom Bürgerrecht, keine Verheißung, keine Hoffnung, Ferne. Und jetzt nahe durch Christus, durch sein Blut. Die Rückkehr zur ursprünglichen Bestimmung, die Adam nicht freiwillig haben hat können. Eine freiwillige Rückkehr in Liebe. Und doch respektiert Gott den freien Willen über alles. Das muss uns klar sein. Darum gibt es auch kein zwingendes Glauben müssen. Dass Gott dich so überführt, dass du keine Wahl hast. Das ist ausgeschlossen, weil dann wäre der Wille nicht mehr frei. Wir möchten es eigentlich immer wieder sagen und haben, dass das da irgendwie dann so schlüssig ist und dass man das so beweisen kann und dass ganz einfach der andere nicht mehr aus kann. Das ist in seinem Plan nicht vorhanden. Mein freier Wille, dein freier Wille, der bleibt durch alles hindurch fix. Und Gott macht auch kein Wunder, dass dann so klar sein muss, dass der andere nicht anders kann. Das widerspricht dem Prinzip. Das ist genauso, wie wenn ihr ein Perpetuum mobile erfinden wollt. Das gibt es ganz einfach nicht. Ein Naturgesetz sagt, dass das nicht geht. Und wie die Bibel in der einen Richtung recht hat, sehen wir auch, was der Mensch ohne Gott heute tut. Er tut, wozu er Lust hat. Es muss sich nur gut anfühlen. Daraus kommt Dekonstruktion, Auflösung der Ehe, Auflösung von Geschlechtergrenzen, Auflösung aller Grenzen, die zum Schutz gegeben worden sind. Die Grenzen sind zum Schutz gegeben. Nur haben wir jetzt festgestellt, dass schon der Bauplan für einen Schrank von IKEA wichtig ist. Eine Verfehlung gegen einen Bauplan für so ein komplexes Wesen wie der Mensch hat ganz arge Konsequenzen, nämlich weil der Schutz verloren geht. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was dann rauskommt, wenn man eine Sicherung überbrückt. Früher hat man diese Schraubsicherungen gehabt, das waren Schmelzsicherungen. Und wenn man halt dann keine Sicherung zur Verfügung gehabt hat, nicht, dann waren manche so gescheit, die haben dann einen Nagel dort reingesteckt. Nicht? Habt ihr schon mal gehört davon? Ja. Wenn man den dünnen Draht durch einen Nagel ersetzt, kann es nicht mehr durchbrennen. Aber was ist die Konsequenz? Dass das Haus abgefackelt werden kann. Weil der kontrollierte Schaden, der in der Sicherung passiert, zu einem unkontrollierten Schaden draußen wird. Das heißt, die Sicherung ist immer eine Minimierung des Schadens. Wenn Gott uns eine Sicherung gibt, dann sagt er, pass auf, im Meer, dass du keinen Schaden hast. Und wenn du ein bisschen rutschst, dann wird er minimiert. Aber in dem Moment, wo ich die Sicherung an alle Kappe und durch Nägel ersetze, und das machen wir in unserer Gesellschaft heute, dann gibt es eine Schadensmaximierung. Und da möchte ich eigentlich schon zum Abschluss kommen. Wir brauchen die genauen technischen Vorgaben Gottes und seine Handlungsvorschriften. Weil Gottes Plan aus Liebe ist, möchte er uns im irdischen Leben zum Leben führen, zum ewigen Leben führen, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Zu einer freiwilligen Liebesbeziehung, in der wir keine Roboter sind, die wir die gehorchen müssen, wo er uns nicht zwingen will, wo es kein Du-musst-Glauben gibt, wo keine Pistole auf der Brust ist und Gottes Liebe uns immer wieder in seine Gegenwart rufen möchte. Es ist Gottes Plan aus Liebe und ich darf zusammenfassen, wir sind zum Bilde Gottes geschaffen, zur Gemeinschaft, haben seine Wesensmerkmale und du bist unendlich wertvoll. Als Mann und Frau, als Bild innigster Gemeinschaft sind wir zur Gemeinschaft geschaffen. Eine Einheit in allen Ebenen, Leib, Seele und Geist, die wir nicht auftrennen sollen, wo die Reihenfolge wichtig ist, dass wir mit Seele und Geist einmal anfangen. Er hat dich vor Grundlegung der Welt geplant. Du bist kein blinder Zufall, sondern Gottes ewiger Gedanke. Jesus und Gott, der Vater, können durch Menschen sichtbar werden. Im Geschenk der Erlösung, ein Brief Christi und eine Zubereitung in der Gemeinde als vollkommenen Leib Jesu. Und so lebt der Mensch durch Gemeinschaft in Liebe, weil wir alle ohne Gemeinschaft nicht überleben können. Weil wir einen Gegenüber brauchen, mit dem wir reden können, mit dem wir uns austauschen können. Und die Erlösung ist ein Geschenk zur Gemeinschaft, zur Rückkehr zur ursprünglichen Bestimmung, die Gott für uns hat. Denn Adam war nicht freiwillig in Gottes Gegenwart. Aber wir dürfen freiwillig zurückkehren als Gottes Ebenbild, unendlich wertvoll. Und so darf ich abschließen, du bist von Ewigkeit her geplant, perfekt gestaltet, geliebt, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Gib mir, mein Sohn, gib mir, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Amen. Jesus, es ist gewaltig, wie du uns durch dein Wort offenbarst, wozu du uns geschaffen, bestimmt, berufen hast. Mit großem Respekt, aber mit großer Freude dürfen wir in deiner Gegenwart sein, die du versprochen hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So hast du jeden Einzelnen von uns berufen, ein Brief Christi zu sein, aber zum Ersten auch, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Jetzt am Sonntag gemeinsam in deiner Gegenwart dürfen wir uns freuen, dich preisen und loben. Aber unter der Woche und auch in den brenzligsten Situationen danke ich dir, dass du Immanuel bist, Gott mit uns, der uns nie verlassen wird. Herr, danke für deine Gegenwart. Amen.